Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein Pikachu-Wecker, ein Schminkset und natürlich auch eine neue Konsole zum Zocken. Solche Dinge stehen ja gerade auf vielen Wunschzetteln von Kindern und stellen Eltern vor die Frage, was davon soll ich kaufen? Ist nicht am Ende weniger mehr? Schließlich haben die Kinder ja schon so viel Spielzeug. Eltern geben rund 290 Euro im Jahr pro Kind für Spielwaren aus. Woher weiß man denn, was gutes Spielzeug ist und was nicht? Und wie lernen auch Erwachsene wieder mehr zu spielen, gerade in ernsthaften Zeiten? Darüber habe ich gesprochen mit Volker Mehringer. Er ist Pädagoge und Spielzeugforscher und leitet ein Forschungsprojekt zur Spielzeugbewertung und Auswahl. Und ich habe ihn gefragt, was spielen Sie denn so zu Weihnachten?
Was ich spiele, das hängt sehr vom Christkind ab, was es uns unter den Christbaum legt. Aber ich hoffe sehr, dass ich die Weihnachtstage verbringen kann. Erstens, dass ich mit meinen Kindern vielleicht eine neue Kugelbahn aufbauen kann. Und dass wir sicherlich auch Zeit verbringen beim gemeinsamen Brettspielen und vielleicht auch gemeinsam vor der Konsole. Mal gucken.
Kinder in Deutschland haben ja sehr viel Spielzeug. Wie sieht das denn aus, Weihnachten? Haben Sie so einen Impuls zu sagen, ich will nicht schon wieder neues Spielzeug schenken, sondern eigentlich eher nichts mehr in die Richtung?
Nee, erstens reizt mich natürlich selbst immer mal wieder neues Spielzeug. Und gerade wenn ich jetzt unsere Kinder angucke, die werden natürlich auch älter und gehen in ihrer Entwicklung weiter. Und mit jeder Entwicklungsstufe wird dann natürlich auch wiederum anderes Spielzeug interessant. Klar muss man auch so ein klein wenig im Blick haben, wie viel braucht es jetzt wirklich gerade an Weihnachten ist natürlich die Versuchung manchmal groß, mehr zu schenken, als es vielleicht braucht.
Haben Sie da so eine Regel gefunden, also wie sehr Sie sich am Wunschzettel der Kinder orientieren und wie sehr daran, was eigentlich wertvoll ist, also pädagogisch sinnvoll ist?
Naja, also zum einen, wenn der Wunschzettel mal draußen in der Welt ist, dann wäre es schade, wenn man sich jetzt überhaupt nicht dran orientiert. Ich glaube, dann ist schon ein bisschen die Enttäuschung vorprogrammiert, wenn die Kinder auspacken und nichts von dem, was sie sich gewünscht haben, dann auch wirklich vom Christkind gebracht wurde. Von dem her ist es wahrscheinlich eher schon im Schreiben vom Wunschzettel, dass man die Kinder ein bisschen berät und vielleicht auch in die eine oder andere Richtung steuert und vielleicht den einen oder anderen Wunsch, wo man merkt, bin ich jetzt nicht so einverstanden damit, vielleicht schon von vornherein aussortiert. Was das pädagogisch Wertvolle anbelangt, muss man, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben da oft so ein sehr einseitiges Verständnis von pädagogisch wertvoll. Da muss da der Stempel drauf sein, von Pädagogen entwickelt und empfohlen. Und es muss erkennbar sein, dass es irgendwie mit irgendwelchen schulisch relevanten Inhalten zu tun hat. Ich glaube, pädagogisch wertvoll ist ein Spielzeug schon oft ab dem Zeitpunkt, wenn ein Kind begeistert damit spielt. Und die Kinder wissen oft intuitiv sehr gut, was sie interessiert, was sie herausfordert, an was sie wirklich Neues lernen können, wo sie ihre Entwicklung weiterbringen können. Von dem her ist es schon immer ein guter Ratschlag, sich an den Wünschen der Kinder auch ein Stück weit zu orientieren.
Und selbst wenn das dann so klassische Sachen sind wie für das Mädchen das pinke Schminkset zum Beispiel, wo ja viele Eltern sagen, das ist jetzt nicht so meine erste Wahl, weil das wieder so sehr geschlechterspezifisch ist.
Also ich glaube, zum einen ist es, glaube ich, auch immer noch mal wichtig, als Eltern sich so selber in die Kinderperspektive noch mal reinzutun und zu denken, was hätte ich denn selber spannend gefunden als Kind? Das zum einen. Zum anderen, klar, dieses Thema geschlechtsspezifisches Spielen ist eins, das man zumindest auch für sich immer mal wieder so am Schirm haben sollte. Nicht nur, um jetzt, inwieweit dadurch bestimmte Geschlechterbilder vermittelt werden, sondern dahingehend auch zu überlegen, ob man dadurch das Spielverhalten der Kinder einschränkt, ja, oder da so künstliche Grenzen setzt. Wenn man sagt, das gehört sich jetzt für Jungs nicht mit einer Puppe zu spielen und für Mädels kommt jetzt irgendwie so ein Technikbaukasten nicht in Frage. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen schade, wenn man da irgendwelche Grenzen aufbaut.
Was sagt denn da die Forschung? Kann man bestimmte Rollenvorstellungen durch geschlechterneutrales Spielzeug zumindest ansatzweise auflockern?
Man darf jetzt, glaube ich, das einzelne Spielzeug da in seinem Einfluss auch nicht überbewerten. Ja? Also das eine Spielzeug wird jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung einen riesigen Unterschied machen, sondern das ist natürlich das Gesamtbild. Also wie gehe ich selber mit der Thematik um? Wie wähle ich dann ein Spielzeug aus? Wie gehe ich mit dem Spielverhalten von meinen Kindern um? Dann in der Summe macht das natürlich, glaube ich, über die Kindheit gesamt gesehen sicherlich auch einen Unterschied.
Sie haben vorhin gesagt, dass Eltern sich auch mehr reinversetzen sollen in die Rolle von Kindern und überlegen, was habe ich eigentlich früher gerne gespielt oder was würde ich gerne spielen? Aber ist es nicht so, dass Spielzeug heutzutage komplett anders ist? Also, dass Kinder viel, viel mehr haben, dass in allem ein Elektrochip drin ist und es sich irgendwie bewegen muss oder Krach machen muss. Früher war da doch eigentlich weniger ist mehr, oder?
Keine Frage, dass Kinder heutzutage mehr Spielzeug haben und das kontinuierlich zugenommen hat und der Trend sich fortsetzt, das ist keine Frage so. Und ich glaube, auch dem muss man differenziert begegnen, so diese Frage des zu viel Spielzeug, weil es schon auch eine gewisse Vielseitigkeit im Spielzeug braucht. Also es gibt unterschiedliche Spielarten. Ich habe schon gesagt, die Kinder entwickeln sich natürlich auch schnell und so ein Spielzeug hat auch ein bestimmtes Zeitfenster, wo es für ein Kind interessant ist. Und dann ist es auch wieder gut. Ich glaube, es ist zum einen natürlich die Überlegung zu sagen, was wähle ich jetzt konkret aus, wie viel davon, wie vielseitig, wie breit ist das zusammengestellt. Aber es ist, glaube ich, auch immer mal wichtig, zu Hause auszusortieren und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach durch das Thema und dann gebe ich es vielleicht in der Verwandtschaft weiter oder ich verkaufe es gebraucht weiter und versuche da dann eben auch so eine gewisse Rotation im Spielzeug zu Hause mit reinzubringen.
Das ist jetzt die Menge des Spielzeugs. Wie sieht es denn aus mit der Häufigkeit des Spielens? Also in einigen Kitas gibt es ja immer wieder diese Idee vom Spielzeugfasten, zum Beispiel einen Tag in der Woche. Was halten Sie davon?
Ich habe lustigerweise heute in einem meiner Seminare mit Studierenden eben das ursprüngliche Projekt, den spielzeugfreien Kindergarten, angeguckt. Und da gibt es schöne, schöne Videoaufnahmen dazu. Das kann unheimlich gut funktionieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, jetzt die Spielzeuge wegzuräumen. Es ist aber auch gleichzeitig natürlich auch begleitet, wie gehe ich dann mit dieser neuen Situation um? Also wie viel Freiheit gebe ich dann den Kindern im Spielen? Weil im Kindergarten haben die dann Folgendes gemacht. Weil das Spiel hat trotz allem natürlich einen Gegenstandsbezug. Die Kinder brauchen trotzdem irgendwelche Gegenstände, an denen und mit denen sie spielen können. Und die haben dann natürlich, da keine Spielzeuge da waren, alles Mobiliar plötzlich als Spielmittel gesehen,
Ja.
sind auf die Schränke hochgeklettert und darunter gesprungen und haben aus den Stühlen und Tischen Höhlen gebaut und solche Dinge. Und da stößt man als Eltern, glaube ich, schon auch schnell mal an Toleranzgrenzen oder muss ich da, glaube ich, auch selber ein bisschen locker machen und sagen, okay, den Freiraum gebe ich den Kindern. Und was durchaus sein kann, ist, dass wenn dann das ein oder andere Spielzeug aus den Ferien zurückkommt oder aus dem Keller zurückkommt, dass die Kinder dem wieder mit einer neuen Begeisterung begegnen.
Aber dennoch haben Sie beobachtet jetzt in diesem spielzeugfreien Szenario, dass Objekte gebraucht werden. Warum brauchen wir denn Dinge, um zu spielen? Man könnte doch auch sagen, wir machen Rollenspiel nur in der Fantasie.
Aus unserer Erwachsenenperspektive ist es vollkommen einleuchtend, aber genau das, was wir können, dieses abstrakte Denken, uns jetzt vorstellen, wir sitzen gerade eben am Strand und stecken unsere Füße ins Meer und trinken dazu einen Cocktail, dazu sind Kinder zunächst mal noch nicht fähig. Das ist ein langer Entwicklungsprozess kognitiv, den sie durchlaufen müssen und dafür brauchen sie eben auch Hilfsmittel, Gegenstände, mit denen sie ausleben können, wenn ich jetzt gerade eben so tue, als ob ich mit einem Schwert schlage oder einen Zauberstab in der Hand habe und dafür den nächstbesten Stock nehme, der hier gerade eben rumliegt. Das brauchen Sie, um dieses abstrakte Denken zu üben. Und irgendwann werden Sie da immer unabhängiger davon. Und dann ist eben auch gerade dieses Fantasiespiel eben nicht mehr so notwendig, wie es gerade im Kindesalter notwendig ist.
Also Kinder brauchen lange, um diese Fähigkeit zu entwickeln, abstrakt zu denken und zu spielen. Erwachsene verlieren dann aber auch die Fähigkeit, fantasievoll mit Objekten zu spielen, oder? Also wie kann man das? Vielleicht, wie kann man dem auch so ein bisschen entgegenwirken, dass man als erwachsene Person weiterhin diese Fähigkeit hat, sich spielerisch Dingen, Objekten zu nähern?
Ich glaube, das ist nicht weniger jetzt ein Verlieren im Entwicklungssinne, sondern glaube ich, eine ganz starke gesellschaftliche Entwicklung. Und die geht nicht erst im Erwachsenenalter los, sondern schon spätestens, wenn die Kinder in die Schule kommen, dass wir das Spiel einfach nicht als den wichtigen Entwicklungsmotor und diese tolle Bildungsgelegenheit ansehen, die es ist, sondern oft dann so in den Freizeitbereich abschieben und sagen, na ja, das ist ein netter Zeitvertreib, aber jetzt muss gelernt werden, jetzt kommt der Ernst des Lebens und übersehen komplett, was für eine tolle Gelegenheit Spielen ist, einerseits, um sich ja, emotional zu regulieren, um eine schöne Zeit zu haben, um mit anderen Leuten zusammenzukommen, aber auch um das ein oder andere sich anzueignen. Also gibt beispielsweise gerade eben den Trend, gerade in Altenheimen, dass man wieder viele Spielgelegenheiten denen anbietet, weil man eben merkt, durch Spielen hält man sie geistig fit, hält man sie körperlich fit. Und da merkt man, das, was bei den Kindern das Wertvolle am Spielen ausmacht, funktioniert auch im hohen Alter noch genauso.
Gibt es da möglicherweise auch einen gesellschaftspolitischen Benefit, eine gute Wirkung vom Spielen? Also die Zeiten sind ernsthaft, häufig trifft man Menschen mit verhärteten Positionen. Es fällt einem selbst vielleicht auch schwieriger, sich locker zu sich selber zu verhalten, also eine gesunde Distanz zu sich selbst aufzunehmen. Kann da das Spielen auch gesellschaftspolitisch ein guter Weg sein, wieder sowas, so eine lockerere Qualität reinzubringen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Welt, in der viel gespielt wird, ist eine gute Welt. Zum einen, weil es wirklich die Möglichkeit bietet, sich mal ein bisschen zurückzuziehen, im positiven Sinne eine Art von Eskapismus, sozusagen mal rauszukommen von diesem ganzen Alltagsstress und dem ganzen Krisenhaften, das wir gerade eben alltäglich erleben müssen, da ein bisschen wegzukommen. Gleichzeitig merken wir aber auch im Spiel, wenn wir Kinder anschauen, im Rollenspiel, wie viel soziale Interaktion stattfindet, wie konstruktiv da miteinander umgegangen wird, wie konstruktiv auch gestritten wird. Und da kann man sich als Erwachsener, glaube ich, oft wirklich ein Scheibchen von abschneiden.
Soweit der Pädagoge und Spielzeugforscher Volker Mehringer von der Universität Augsburg.